Lukas 5, Vers 33. Geht heute um Glaube, um toten Glauben und einen lebendigen Glauben, um ein religiöses Leben als Christ und ein echtes, lebendiges Leben als Christ. Und fangen wir einfach an zu lesen. Also Lukas 5, Vers 33. Sie aber sprachen zu ihm, die Pharisäer: Warum fasten denn die Jünger des Johannes so oft und verrichten Gebete, ebenso auch die der Pharisäer? Diejenigen aber, die deinigen, aber essen und trinken. Ich lese nochmal. Sorry, mein Kopf ist heute echt. Sie aber sprachen zu ihm: Warum fasten die Jünger des Johannes so oft und verrichten Gebete, ebenso auch die der Pharisäer, die deinigen aber essen und trinken? Und er sprach zu ihnen: Könnt ihr die Hochzeitsgäste etwa fasten lassen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird. Dann werden sie fasten in jenen Tagen. Erstmal interessant, so die Pharisäer sehen, wie Jesus hier gerade sich Korn holt, wissen wir aus dem anderen Evangelium, pflücken sich da was am Wegrand halt ist so und stopfen sich da die Backen voll, weil sie Hunger haben. So ein, ne, und die Pharisäer stehen daneben am Sabbat und sagen, das darf man aber nicht machen. Ne? Oh nee, das ist die zweite Geschichte, die kommt heute noch. Na, vergiss es. Jedenfalls stehen Pharisäer da, aber es hängt zusammen. Ich denke mal, das ist in der Situation einfach passiert. Ne? So ein und sie stehen halt da und ihnen fällt so auf, wir haben eigentlich die Jünger und Jesus noch nicht fasten sehen. Also Jesus hat schon mal gefastet, 40 Tage in der Wüste, aber halt allein, ungesehen von Menschen. So ein, damals war es so, die Pharisäer haben zweimal in der Woche gefastet, aber öffentlich. Ne? Nichts gegessen, Asche auf dem Haupt, gesenkten Kopf, Klagelieder, muss ich, mein Bauch tut weh, alles für Gott, oh je, mine, so, ne? Und die Menschen haben das gesehen, das normale Volk, und haben das bewundert natürlich, weil jeder, der Gott gefallen will, und jetzt vielleicht nicht so fromm lebt, ist schon immer so ein bisschen innerlich zu spalten, wenn du jemanden sieht, der sehr fromm lebt, so, ne, weil es ein schlechtes Gewissen irgendwie gibt, ne? So ein, und die Pharisäer, für sie war das aber, es gehörte nicht nur zur Religion, es war halt, das gehörte zum Gottesdienst dazu, ne? Es war einfach ein Ritual, das sie verführt haben, eine Arbeit, so ein, das zu ihrem Leben halt dazu gehörte, sich selbst zu kasteien, indem sie hungern, ne? Und Fasten kann man halt verschieden auslegen. Es gibt eine biblische Auslegung des Fastens, dann gibt es eine weltliche Auslegung, was Fasten ist. Das ist eher Heilung und Entschlackung und was auch immer. So ein, dann gibt es eine andere religiöse Art, das ist eher um zu meditieren und umzukommen oder was auch immer. Ne? So ein, dann gibt es so eine christlich-religiöse Art zu fasten für uns, das machen die meisten am Bet- und Bußtag oder so, ne? Ist das so? Oder Fastentage oder was auch immer. Fastenzeit, genau. Ne? Wo man sagt, so, ich esse jetzt keine Schokolade, ne? Damit ich weiß, wie die Kinder in Afrika sich fühlen. So. Oder ich verzichte auf das und das. Ne? So, und so gibt es verschiedene Arten, wo man sagt, das ist, ich faste. Ne? Ich kenne so ein paar Idioten, so, es waren Missionare aus Amerika bei uns in Leipzig, junge Leute, so, und die haben gesagt, wir fasten jetzt auch 40 Tage. Ne? Aber die tat mir so leid, weil, also in den 40 Tagen sind sie Gott nicht näher gekommen, sie haben halt 40 Tage gehungert. Ne? Und waren dann sehr stolz, als sie es geschafft haben, so, und sind in Fett essen gegangen und so und geschafft. Ne? So, nee, haben sie nichts gegessen und dann sind sie essen gegangen. Ich weiß nicht, wie viel sie da reinbekommen haben. Ist mir auch egal, jedenfalls sind sie schick ausgegangen. Ne? So ein, danach gab es wohl jeden Tag Döner. So ein, aber ich sag mal, keins von den Fasten ist schlecht. Ne? Wenn du sagst, du fastest jetzt von bestimmten Sachen, die dich, die einfach ein Teil von dir sind, so wie Koffein oder Tabak oder Alkohol oder Spiele oder Fernsehen oder Internet oder was auch immer, deine Frau, na, das geht nicht, so ein, so, irgendwas halt, was, wo du sagst, so ein, du willst rauskommen aus diesem Trott, einfach, ne, so ein, dann, oder um zu entschlacken, damit dein Körper mal gesund wird, so ein, das ist ja nichts Schlechtes, ne? Und so waren auch die Jünger des Johannes hier und die Pharisäer so ein, und es war nicht schlecht, was sie da getan haben. So ein, aber was Jesus heute aufzeigt, ist halt, warum es in Gottes Augen schlecht war. Und das war halt, sie haben es für sich getan, für Ruhm, haben sich selbst betrogen. Es war heuchlerisches Fasten, weil sie das im Namen Gottes getan haben, aber Gott überhaupt nicht gesucht haben in der Zeit, nicht nahe gekommen sind. Und die Jünger des Johannes hier, Johannes ist in der Zeit wahrscheinlich schon tot, so ist auch interessant, dass der immer noch Jünger hat. Ist dann eine Sekte geworden. Eigentlich hätten die Jünger des Johannes spätestens an dem Punkt, wo er sagt, guck, das ist der Messias, den taufe ich jetzt, sagen müssen, okay, tschüss, Johannes. Danke bis hierher, jetzt gehen wir dem Messias nach. Aber wir sind alle gefeilt, nicht gefeilt davor, Religion oder Religiosität zu entgehen. Keiner von uns. Egal wie sauber deine Theologie ist oder dein Lebenswandel mit Gott, so ein, wir alle haben bestimmte, ich nenne es mal Rituale oder Gewohnheiten, so ein, in unserem christlichen Glauben, in dem wir, ich sag mal, gefangen sind. Ne? Wo wir nicht drüber nachdenken, die uns nicht bewusst sind, aber die wichtig sind dazu. Ne? Der entscheidende Punkt ist dann, wenn Gott eine Sache anspricht in dein Leben und das aufzeigt und du zur Erkenntnis kommst in dem Punkt, wie du damit umgehst. Hier ist jetzt Jesus da und er kommt da rein in ihre Art, Gott gefallen zu wollen und das, da bedarf es echt viel, so ein, das durchzuziehen. Ne? So ein, und er spricht es an und zeigt ihnen ihr Herz auf und sagt so ein, aber das ist halt nicht Gott wohlgefälliger. Ne? Dieses Fasten, das ihr tut. Es bringt euch bei Gott keine Punkte. Nur bei Menschen vielleicht und bei euch selbst, bei eurem Ego. Und ich hoffe, dass da ein paar Pharisäer und Jünger Johannes dabei waren und Schriftgelehrten, so, die drüber nachgedacht haben dann, ne, was Jesus gesagt hat und dessen Fastenzeit sich geändert hat. Und zwar Gott Ehre zu geben. So, die meisten aber sind hier blind geblieben. Ja. Also was ist Fasten? Und ich muss mich daran erinnern, in Jesaja, da sind wir schon durchgegangen, da gab es auch eine Stelle, wo Gott selber übers Fasten redet, was für ihn Fasten ist, in Jesaja 58. Und ich mag das immer, Gottes Stimme selber zu hören. Ne? Mich begeistert es sowieso, mittwochs hier, wenn wir durch das Alte Testament gehen, zu sehen, durch die Propheten, Gott selber nimmt da seine eigenen Worte und redet. Ne? Als ob er ganz lebendig da ist, wie ein Mensch. So ein, und einfach, du kannst zuhören, und du kannst auch zuhören, da wie Jesus dann geredet hat, seine Wortwahl. Und Gott kommt echt auf unsere menschliche Stufe oft in seiner Sprache. Ne? Ich weiß nicht, wie er im Himmel redet und wie da seine Wortwahl ist, so, aber hier unten, wenn er uns begegnet, dann so, dass wir ihn verstehen können. Ja. Von daher liebe ich das immer zu sehen, wenn Gott redet. Ja. Und er hat auch seinem Volk und auch dem damals die Priester und Schriftgelehrten, Pharisäer, all denen durch den Prophet Jesaja versucht zu sagen, hey Leute, ihr habt das ein bisschen falsch verstanden. Das ist ein, gehört zum Gesetz dazu und ich habe auch gesagt, ihr sollt fasten, aber ihr habt das Gesetz genommen und habt das halt verdreht irgendwie. Es hat das falsche Gewicht bekommen und macht somit keinen Sinn mehr, warum ich euch das eigentlich gegeben habe, das Gesetz. Ne? Jesaja 58, Vers 3. Gesundheit. Oder lest mal Vers 2. Sie suchen mich Tag für Tag und erheben den Anspruch, meine Wege zu kennen, wie ein Volk, das Gerechtigkeit geübt und das Recht seines Gottes nicht verlassen hat. Gesundheit. Sie verlangen von mir gerechte Urteile. Begehren die Nähe Gottes. Ist was Wunderbares, oder? Hier ist Gottes Volk so und genau das, was wir immer sagen und was wir denken, was richtig ist, das tun die. Ganz lebendig. Das sind keine harten religiösen oder harten, kalten im Glauben Juden Gottes Volk, so die da sind, Gottesdienst machen und bla, so und wieder gehen und menschlichen Alltag, sondern die suchen die Nähe Gottes, die suchen nach seinen Wegen, fragen ihn und warten in ihm so ein Tag für Tag. Ne? Glauben sogar, sie erheben den Anspruch Tag für Tag, dass Gott reagiert. Ne? Weil du bist unser Gott, wir sind dein Volk. Gott, regiere und mach was. So ein, klingt gesund. Und trotzdem sitzt Gott auf seinem Thron und hat halt manchmal eine andere Perspektive auf unsere Religiosität. Ne? Und Gott sagt weiter, Vers 3, warum fasten wir? Sagt jetzt das Volk. Und du siehst es nicht. Warum kasteien wir unsere Seelen? Und du beachtest es nicht. Seht an euren Fastentag. Ja, geht euren Geschäften nach. Ihr treibt alle eure Arbeiter an. Siehe, ihr fastet, um zu zanken. Und ihr fastet, um zu streiten und dreinzuschlagen mit gottloser Faust. Ihr fastet gegenwärtig nicht so, dass euer Schreien in der Höhe Erhöhung finden könnte. Meint ihr, dass mir ein solches Fasten gefällt, wenn der Mensch sich selbst einen Tag lang quält und seinen Kopf hängen lässt wie ein Schilfhalm und sich in Sacktuch und in Asche bettet? Willst du das ein Fasten nennen und einen dem Herrn wohlgefälligen Tag? Also verstehen viele Fasten, oder? Das ist ein Opfer, das ich bringe, ein Verzicht auf mich und ein Quälen und selbst kasteien, mich selbst umbringen, weil ich Gott suche. Und Gott sitzt hier und sagt so, ja, ich sehe das alles so, aber Leute, für mich ist das echt nichts. So. Vers 6. Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, dass ihr ungerechte Fesseln losmacht, dass ihr die Knoten des Joches löst, dass ihr die Unterdrückten freilasst und jegliches Joch zerbrecht? Besteht es nicht darin, dass du dem Hungrigen dein Brot brichst und arme Verfolgte in dein Haus führst, dass, wenn du einen Entblößten siehst, du ihn bekleidest und dich deinem eigenen Fleisch nicht entziehst? Das ist für Gott ein Fasten, das finde ich sehr interessant. Dass Gott in der Liste steht nicht einmal Verzicht auf Essen, was für ihn ein angenehmes Fasten ist. Sondern es ist in sich selbst sterben, um jemand anderen zu segnen. Es ist in sich selbst entblößen, um jemand anderen zu bekleiden mit Gerechtigkeit und der Nähe Gottes. Das ist interessant, oder? Und so gibt es so viele Worte wie Sabbat oder so, das werden wir heute noch sehen, vielleicht aus, ich rede zu viel. Wo wir ein Wort haben von Gott bekommen und das ist heilig und es hat eine gute Füllung und einen guten Grund, aber trotzdem bauen wir so viel da rein und da drum rum und konzentrieren uns so sehr auf eine Stelle, so dass wir den ganzen Sinn total verpassen. Also Gott sagt hier, ein Fasten, das mir gefällt, ist, wenn du dich auf ich verzichtest, und auf du gehst. Wenn du eine Not siehst, erfüll die Not, und das ist ein Fasten. Und das muss ich sagen, das stimmt doch, oder? Wir fasten jeden Tag, ob wir das so definieren und nicht Gott tut's. Wenn ich hier runterkomme und sage, Herr, ich wäre lieber im Bett geblieben, weil ich fühle mich nicht, weil ich krank bin, aber ich komme hier runter, weil Gott sagt, ich habe trotzdem was vor, so du redest und tust, dann ist es Fasten. Weil ich nicht meinen Willen tue, sondern Gottes Willen. Wenn du sagst, endlich einen freien Tag, die Woche ist so stressig, die Leute sind so nervig auf Arbeit und mit denen ich arbeiten muss oder die in der Schule und die Dozenten und die Arbeit und alles ich brauche echt mal einen Tag einfach nur Ruhe. Ne? Und du sagst, aber es ist Sonntag, ich will dich heute treffen. Und hier weiß ich genau, ich mache die Bibel auf, ich fange an zu lesen, weil Sonntag ist und ich das will auch. Und ich fange vielleicht an zu singen und zu beten, so, aber ich weiß, spätestens in 5 Minuten mache ich den Computer an. Und sage dann, okay, nur 10 Minuten und dann mache ich weiter. So, ne? Und der Gottesdienst verpufft in deinen Alltag. So, ne? Und dann sitzt du da und sagst du, ja, oh, du hast Gemeinde gemacht und du hast Koinonia erschaffen. Du hast gesagt, wir sollen da uns versammeln. Also opferst du deinen freien Tag und du hast das Recht, zu Hause zu bleiben. Ne? Aber trotzdem, alle, die heute hier sind, haben gesagt so, nee, ich faste von meinem Willen. Ich verzichte, um Gott zu dienen und zu erfahren und um meinen Nächsten, der heute da ist, zu dienen. So. Das ist ein angenehmes Fasten für Gott. Ne? Die stehen die Pharisäer und die haben es halt nicht verstanden. Die denken, sie sind total gerecht und tun genau das Richtige. Weil es fühlt sich ja so qualhaft an. Ne? Dann stehen sie da total verblüfft und sagen, warum fastet ihr nicht? Ich meine, ihr seid doch Christen, oder? Du bist doch der Messias, oder? Ich meine, du kommst doch selber, sagst dir, dass du alles weißt von Gott, Sohn. Warum tust du denn nicht seinen Willen? So, ja. Und ich habe so oft, seit ich hier bin und Gemeinde gründe, auch schon als in Leipzig, als Gott mich ausgebildet hat zum Hirten, so ein, kam ich in Konflikt mit so eingesessenen Christen, sage ich mal, die halt nichts anderes kennen, ne, und so ihren Blick halt haben, der gut ist, ne, so ein, aber die kamen mit mir nicht klar, weil ich so ein Freak bin. Also damals war ich noch chaotischer als heute. Jetzt werde ich ein alter Sack und werde langsam sittsam, so ein, aber so ein, früher war ich eher ein Eckstein manchmal, für manche, ne, so ein andere Wortwahl, andere Art, sich auszudrücken und zu reagieren und auszusehen und zu tun, ne, und das ist schwer, über seinen eigenen Punkt hinauszugehen, ist echt schwer. Ich kann das auch nicht. Keiner von uns kann das. Ich kann niemanden richten, wie wir es jetzt am Mittwoch gelesen haben, Paulus, der steht da und versucht es zu erklären, dass man das muss als Jünger Jesu. Er sagt, ich bin nicht als ich in die Welt, um das Evangelium zu verkündigen. Ich habe das Evangelium nicht verkündigt, um fürs Evangelium. Ich habe das Evangelium nicht verkündigt, für Gott. Ich habe das Evangelium verkündigt, für die Menschen, zu denen das Evangelium kommt, damit sie errettet werden. Und wenn ich da war, dann war ich den Juden halt ein Jude. Ich war dem unter Gesetz, wie dem unter dem Gesetz, obwohl ich frei bin in allem. So ein, ich war dem Heiden ein Heiden. So ein, ich war, was gab's da noch? Was auch immer. So, ne? So in jedem, den Griechen, Griechen und so weiter. Und er sagt halt, alles nur, um etliche zu erretten. Ne? Und das ist wichtig. Im Reich Gottes muss man flexibel sein. Die Flexiblen werden nicht gebrochen. Ne? Ich sag das so oft, dass ihr euch das merkt. So. Also wenn du flexibel bist, dann bist du fähig, benutzt zu werden an jeder Ecke. Ob du gerade vom Charakter her passt und von der Einstellung oder nicht. Auch die Gemeinde muss flexibel sein. Das ist diese Brüderliebe. Ne? Jeder von uns hat ein bestimmtes Bild von Christus, ob wir wollen oder nicht. Jeder von uns würde einen anderen Jesus-Film machen. Mit dem gleichen Inhalt, mit den gleichen Worten, aber trotzdem wäre Jesus ein anderer. Von der Persönlichkeit her, von der Art zu reden, von der Art zu antworten, selbst von der Art zu fluchen. So wie Otternbrut, Natterngezücht. Ne? Ich denke, bei manchen wäre er ziemlich cholerisch. So ein, bei anderen wäre er sehr, sehr ruhig und chillig, ne? So ein, bei anderen wäre er schwarz. So ein, ne? So ein, wir alle haben nun mal ein anderes Bild. Auch Paulus wäre eine ganz andere Person. So ein, ne? Bei den einen wäre er klein und fett und fast blind, so ein, und mit einer komischen Stimme und würde nur so reden, ne? So ein, bei anderen wäre es ein total krasser Typ, so, der da ankommt, so ein, auch Petrus, ne? So, wir alle haben unsere Bilder, unsere eigene Bibelfilm im Kopf. So ein, und das ist nicht falsch, weil es geht auch nicht anders. Aber was halt mit der Liebe und der Gemeinschaft halt angeht, so, und da müssen wir halt flexibel sein und sagen, okay, ich kann nur meinen Jesus so gut wie möglich einbringen in die Gemeinde und den anderen Christus hier versuchen zu erkennen. Und dann bekommt die ganze Gemeinde ein viel klareres Bild von Christus, wenn Christus laut ist durch jeden Einzelnen. Deswegen ist es so wichtig, dass die Glieder funktionieren. Ganz bewusst. Keiner von uns hat Jesus je erfahren, so richtig gesehen, komplett. Das siehst du bei Johannes. Ich meine, das war der Typ, der an seiner Schulter gekuschelt hat. Ne? Wie so ein Küken. Und gesagt hat, ja, ich bin der, den Jesus liebte. Das war der Jesus aber auch ganz nah war und so viel mehr und Tiefe erfahren hat, als manche andere Jünger. Und trotzdem kommt dann die Zeit, wo ein alter Sack ist und der wird entrückt in den Himmel, wo er die Offenbarung sieht. Ne? Und dann steht in Offenbarung 1 auf einmal ein Christus, den er vorher nicht kannte. Ein Christus, den er so nie gesehen oder wahrgenommen hat. Selbst durch die Wunder und Kraftwirkung, selbst bei dem Auffahren in den Himmel oder wo Gott selber geredet hat, ne, wo Petrus Hütten bauen wollte, da hat er einen Christus gesehen, so hat er den noch nicht gesehen. Und ihm bleibt der Atem weg, weil Christus so verherrlicht und so mächtig und so herrlich ist und so kraftvoll und so majestätisch. Und er sitzt nur da und denkt, wow. Ne? Wir alle werden uns wundern, wenn wir in den Himmel kommen und unseren Christus dann wirklich sehen. Ja. Das Problem bei den Gesetzlichen ist halt, dass die damit nicht klarkommen. Die haben einen Christus angenommen, der ihnen gelehrt wurde und den sie selbst erleben, aber sie kommen damit nicht klar, dass das nur ein Teilbild ist vom Ganzen. Nee, Christus ist so und nicht anders und ihr seid alle falsch und schlecht. Würden nur alle so denken und so leben wie ich. Ne? Da müssen wir aufpassen. Und er kommt hier und Jesus versucht ihnen das zu erklären mit Worten und mit Bildern, dass sie es verstehen irgendwie. Und er fängt an. In Vers 34, und er sprach zu ihnen, könnt ihr denn die Hochzeitsgäste etwa fasten lassen? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird, und dann werden sie fasten. In jenen Tagen. War früher so, bei den Juden eigentlich ganz cool. Für mich wäre es jetzt nichts unbedingt so, aber die haben nach der Hochzeit 7 Tage lang noch Party gemacht in dem Haus von den Eheleuten. 7 Tage, eine ganze Woche. Deine Tante geht dir auf den Nerv und dein Vater tanzt da besoffen rum und was auch immer so, aber du kommst nicht raus, weil da ist 7 Tage Party. Das zeigt doch diesen starken Bund. Ne? Was denkst du, wie die Party da oben wird? Ne? Wenn wir dann hochkommen und heiraten, wenn die Braut dann endlich verherrlicht ist und vor ihrem Bräutigam steht, das wird eine Party. Das sind 7 Tage lang Party und da denkt keiner dran, nicht zu essen oder zu trinken. Ne? Macht überhaupt keinen Sinn. Du gehst ja auf eine Party, um was dich zu füllen. Ne? Mit den verschiedenen Sachen. Und Jesus sagt hier, hey, ich bin noch da, warum sollten die fasten? Die haben mich mitten im Zentrum. Noch können sie fragen und suchen. Er aber sagte auch ein Gleichnis zu ihnen, aber niemand setzt einen Lappen von einem neuen Kleid auf ein altes, denn sonst zerreißt er auch das neue. Und der Lappen vom neuen passt nicht zu dem alten. Ein zweites Bild, das hier gibt, um ihnen zu sagen, dass es schon unlogisch ist einfach. Und was sie da erwarten und denken. Und was sie sagt mit den Lappen, ist klar, jeder, der näht, der weiß das. Hast du ein Loch, dann flickt das nicht mit einem ungewaschenen Stück Stoff. Weil du wäschst das Ding dann und dein Loch ist zwar zu, aber der Stoff fängt an, sich einzuziehen und dann reißen die Nähte wieder auf. Es ist total sinnlos, sowas zu tun. Ne? Wenn, dann nimm einen Stoff, der schon ein paar Mal gewaschen und getrocknet ist. Nur weil der bleibt, wie er ist, nach dem Waschen. Was Jesus damit sagen wollte, denke ich, ist halt, es tut nicht gut, und es macht doch keinen Sinn, dieses Alte mit dem Neuen zu vermischen, diese Religion, diese Religiosität vom alten Bund zu vermischen mit den Gesetzen, die im neuen Bund kommen. Weil die können nicht zusammen funktionieren und harmonieren. Ja. Aber das können die Gesetzlichen halt nicht erkennen, nur die, die in der Freiheit sitzen. Deswegen sagt Paulus, schreibt den ganzen Brief zu den Galatern, um das zu erklären, um zu versuchen, worum es jetzt geht, was Jesus eigentlich ist und gebracht hat. Es zählt nicht mehr das Alte, sondern die Gesetze sind in unserem Herzen jetzt geschrieben, ganz weich, und Gott redet individuell zu uns. Und das ist ein ziemliches Problem, wenn ich versuche, Gebote zu halten in der Hoffnung, dass ich Gott gefalle. Das klappt nicht. Und manche Gebote, die richtig sind und gut, sind in manchen Fällen, bewirken sie genau das Gegenteil, nämlich Zerstörung. Zum Beispiel, ich irgendwas für uns jetzt. Ich will nicht immer das gleiche Beispiel bringen, habe jetzt auch nicht drüber nachgedacht, was ich mal machen sollen. Aber nehmen wir halt das Beispiel nochmal so ein. Ne? Sagen wir, wir werden hier verfolgt und da ist ein Bruder, der rennt bei uns vorbei gerade und sagt so, Scheiße, sie sind hinter mir her, die wollen mich umbringen. Ne? So ein, und rennt nach da. Und dann kommt der Verfolger, ne, und sagt so, hey, hast du den Christen gesehen? Wo ist denn der lang? So, eigentlich darf ich nicht lügen. Ne? Also was mache ich denn? Weil Lüge ist ja Sünde. Das steht sogar in 10 Geboten, also es ist auf jeden Fall eine Sünde. So, sage ich dem Vogel, der da hinterher rennt, so, naja, der ist da lang. Und sage, ich überlasse es Gott so. Ne? So, oder der hat sich bei mir im Wandschrank versteckt. Und sagte, naja, Gott gibt und Gott nimmt, so, oder was mache ich in der Situation? Ja. Oder sage ich gar nichts? Vielleicht ist das das Richtige. Ne? Oder sage ich, naja, guck mal nach da. So, der ist da lang gerannt. Ich weiß, ich für mich würde ohne schlechtes Gewissen sagen, da lang. Und ich würde danach mein Lied singen und Gott preisen und mich freuen daran, dass der Verfolger, der Wolf, nicht das Schaf gerissen hat. So, ne? Es gibt Situationen, wo man aufpassen muss, so, wie man das Gesetz anwendet. Paulus hat versucht, das zu erklären und hat gesagt, so, das Gesetz ist nicht, der Mensch ist nicht für das Gesetz gemacht, sondern das Gesetz ist für den Menschen gemacht. Das Gesetz dient dem Menschen, nicht der Mensch dem Gesetz. Ne? Und so muss ich halt gucken. So gibt es auch hier so Regeln, zum Beispiel, ich weiß, hier ist 50 km/h und ich fahre schneller, aber da, weil ich ein Sünder bin, so, ne? Ich fahre 55 oder so. Aber ich weiß auch, ich muss dann die Konsequenzen tragen, dazu bin ich bereit, wenn ich erwischt werde. Ne? Das ist jetzt keine Sünde zum Tode, sondern eine Sünde zum Geldbeutel. Aber wenn jetzt meine Frau schwanger wäre und das Kind würde kommen oder mein Kind wäre verletzt oder einer von euch wäre verletzt, ich würde euch schnappen, ins Auto packen und so schnell wie es geht mit 100 km/h, wenn es sein muss, so zum Krankenhaus fahren, damit ihr nicht verblutet und sterbt. So, ne? Das Gesetz ist gut und das Gesetz ist zu halten und Jesus hat es erfüllt in allem. So, genauso wie den Sabbat zu halten und so weiter und so. Aber das Gesetz darf nie auf Kosten gelebt werden von jemand anderem. So, dann wäre das Gesetz falsch und ungerecht. Da gibt es auch genug Stellen im Jesaja, wo Gott darüber redet und halt sagt, da kommen wir noch dazu vielleicht. So. Und wahrscheinlich stehen die Pharisäer da und verstehen es immer noch nicht. Und Jesus versucht ihnen noch ein drittes Beispiel zu geben, ein ganz praktisches, um es zu erklären, damit sie es verstehen. Und er sagt in Vers 37, und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, denn sonst wird der neue Wein die Schläuche zerreißen und er wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern neuer Wein soll in neue Schläuche gefüllt werden, so bleiben beide miteinander erhalten. Diese alten Schläuche aus Leder, die waren nicht mehr elastisch, sondern fest. Gibst du neuen Wein rein, fängt der Wein trotzdem noch an nachzugären und es entsteht ein Druck und die platzen einfach. Das ist ganz logisch. Keiner würde das tun. Außerdem schmeckt der Wein noch nicht so gut. Und so ist es mit unserem Christus halt auch. Und da müssen wir halt festsetzen. Heute saß ich oben beim Vorbereiten, ich dachte, Herr, ich muss an eine ganz bestimmte Person denken, für die die Predigt heute ist. Aber irgendwie weiß ich, die wird nicht hier sein. Hat vorhin angerufen, hat gesagt, ich komme nicht. So, ne? Aber ich denke halt, vieles, was wir wissen und was uns klar ist und was wir leben können, manchmal hören wir das einfach nur, damit wir leichte Worte haben oder einfache Worte haben für unsere Nächsten, um denen zu erbauen. Ne? Weil selbst wenn das für dich nicht gilt und du nicht gesetzlich oder religiös bist, ist es trotzdem wichtig, für deinen Bruder und Schwester, die vielleicht unterm Gesetz sind. Ne? Das Alte kann man nicht mit dem Neuen. Es hat einfach keine Funktion mehr. Es ist vorbei. Ja. Und das muss uns klar sein. Christus ist gekommen und ab dahin war wirklich alles neu. Ja. Selbst die Schöpfung, die Gott geschaffen hatte im Geistlichen, war nicht mehr da, sondern eine neue Schöpfung wurde im Geist geschaffen. Ja. Wo Christus der Erste war. Und das ist was Wunderbares. Ich erfülle alle Gebote, wenn ich an meinem Christus hänge und ihn machen lasse. Dieser neue Wein schmeckt nach Freiheit und ist gerecht und gut. So durchtrinkt mein Körper und reinigt mich komplett von dem, was sonst so krankhaft und schädlich und tödlich war. Unser Christus hat uns so viel geschenkt. Allein deswegen hat er schon verdient, gelobt und gepriesen zu werden. Und niemand, der Alten trinkt, soll sogleich Neuen. Und niemand, der Alten trinkt Wein, soll sogleich neuen, will sogleich neuen, denn er spricht, ja, der Alte ist besser. Ja. Er bringt das dritte Bild an und er guckt die Pharisäer an. Ich verstehe es nicht. Und ich kenne das. Es ist so frustrierend, wenn du jemandem was versuchst zu erklären, aber der versteht es einfach nicht. Ja. Aber im Endeffekt ist es halt so, der im Alten ist, im Gesetz, unterm Gesetz ist, und verblendet oder in einer religiösen Schale oder unter falschen Theologien oder sonst irgendwas, für den schmeckt der Alte besser. Der kennt den Geschmack, der Neue, da kommt er nicht ran. Und das ist halt eine Sache, wo wir dann wirklich einfach nur uns, aber auch unsere Nächsten Gott geben müssen und sagen müssen, okay, wenn das wichtig ist, dass derjenige das sieht, dann wirst du ihm das zeigen. Ja. Weil ich kann diesen neuen Wein nicht schmackhaft machen für jemanden, der nur den alten gewohnt ist. Das habe ich so oft erfahren. Deswegen ist es so schwer, so mit Sekten, Leuten, die unter einer Irrlehre sind, selbst wenn sie bibeltreu sagen zu sein und bibelfest und so weiter, ist es so schwer, da durchzukommen, weil du zeigst ihnen die Gegenstelle davon, was sie versuchen, wo sie dich versuchen zu gewinnen, und du sagst auch, oh, guck mal, hier in der Bibel steht auch das. Ne? Aber das ist einfach wie überhört, als ob es nicht wirklich real ist. Ne? Obwohl sie sagen, jedes Wort ist von Gott. Das sind Sachen, da muss man im Gebet dran sein. Ne? Sich hingeben und warten. Gott ist der, der macht. Wir lesen noch die letzten 5 Verse, also die ersten 5. Es geschah aber, dass er am zweiten Sabbat nach dem ersten durch die Kornfelder ging und seine Jünger streiften Ähren ab, zerrieben sie mit den Händen und aßen sie. Na, ganz chillig. Habe ich auch schon gemacht. Ist eigentlich ganz lecker. Und das finde ich interessant, weil es ist ja der zweite Sabbat. Ne, anscheinend war das gestern und jetzt der Tag rum. Aber warum sind die Pharisäer dabei? Weil am Sabbat, nach ihrer Regel, darfst du eigentlich nicht so viele Schritte machen und so weiter. Ne? So ist ja Arbeit. Aber jedenfalls ist ja auch egal, warum sind sie mit dabei, und jetzt gucken sie zu. Ne? Und nicht nur, dass die Jünger nicht fasten, jetzt essen die auch noch an dem Tag gerade, wo man nicht essen darf. Also wo man nicht selber sich hier was erwirtschaften darf. Ne? Das ist ja eine Unverschämtheit. Wie können Christen sowas machen? Ne? Da sagten etliche von den Pharisäern zu ihnen, ja, also, warum tut ihr, was am Sabbat nicht zu tun erlaubt ist? Und Jesus antwortete ihnen und sprach, habt ihr nicht einmal gelesen, dass David tat, als er und seine Gefährten hungrig waren, wie er in das Haus Gottes hineinging und die Schaubrote nahm und aß und auch seine Gefährten davon gab? Und ihr wisst noch, die Gefährten von David, das waren Leute, die rausgeworfen wurden. Das waren Wilde, das waren Streuner. Das waren Kranke, das waren Diebe und Mörder, Gesetzlose, so Freaks. Und Und dann König David noch dabei. Und David fängt an, von Jesus zu erzählen. Die sehen, hören seine Lieder, wenn er da mit seiner Klampfe in seinem Berg sitzt und, weißt du, und fangen an, diesen Gott kennenzulernen und nachzufolgen. Und werden Helden in Gottes, für Gottes Ehre. Ne? Der einzige, der Schaubrote essen durfte, waren die Priester. Nämlich dann, wenn die Alten wegkommen und die Neuen wieder drauf. Das war Gesetz von Mose. Punkt. Da gab es so kein Wenn und da gab es so kein Aber. So war das. Ne? Aber da kommt dieser David an und dann noch diese Chaoten da, so diese Gottlosen, wenn du es so willst, und die fressen diese Schaubrote. Warum? Nicht, weil sie am Sterben sind, sondern weil sie Hunger haben. Ne? Und wie er in das Haus Gottes kam, Schaubrote mit den Gefährten, welche doch niemand essen darf als nur der Priester. Und er sprach zu ihnen, der Sohn des Menschen ist der Herr, auch über den Sabbat. Und in Markus sagt Jesus noch dazu, denn der Sabbat ist für uns geschaffen und nicht wir für den Sabbat. Deswegen bin ich der Herr über den Sabbat. Das Gesetz zu halten ist gut und was Gott sagt, hat einen Sinn, aber auch im Neuen Testament ist voll von kleinen Gesetzen und Regeln und Geboten. Ne? Zum Beispiel, begrüßt euch mit heiligen Kuss. Das sagt Paulus zu den Heiden. Ne? Und das sagt er so oft, dann muss es auch wirklich wichtig sein. Ne? Trotzdem begrüßen wir uns hier nicht küssend, wenn wir uns sehen. Ne? Aber das Gesetz, ein Gesetz ist da. Ne? Überall kann man was rauslesen und das sagen, okay, das ist Gottes Wille, ich muss das tun. Ja. Genauso wie den Sabbat zu halten oder zu ehren. Und doch kommt Jesus hier unverschämt, so rein und steht vor denen, die eigentlich das Gesetz laut machen, und sagt zu ihm für mich gilt das in der Form nicht. Warum? Weil sie das Gesetz falsch auslegen und falsch verstehen. Weil sie diesem Gesetz dienen und ihr Leben und ihr Glauben und ihre Geistigkeit um diese Gebote, um den Willen Gottes drumherum machen, so herzlos dadurch sind, dass sie die Menschen außer Acht lassen. Mensch, die würden den verhungern lassen, nur um diesen Sabbat nicht zu brechen. Jesus sagt das an manchen Stellen, weil gerade der Sabbat war ein sehr heiliger Tag für die Pharisäer und Schriftgelehrten und fürs Volk, wo es sehr viele Regeln drumherum gab. Und Jesus spricht genau diesen Tag immer und immer wieder. Ne? Und spricht das immer und immer wieder an mit verschiedensten Bildern, wo er sagt, naja, wenn da ein Ochse oder so ins Loch fällt, dann holt er den nicht raus, nur weil Sabbat ist und lasst ihn da sterben. Und so weiter. Ne? Und in Hosea 6, Vers 6, und da ist wieder Gott selber, der Schöpfer, der durch seinen Propheten spricht und erklärt, was für ihn ein Sabbat ist. Ne? Denn an Liebe habe ich wohlgefallen und nicht an Opfer, an der Gottes Erkenntnis mehr als an Brandopfern. Sie aber haben wie Adam den Bund übertreten und dort sind sie mir untreu geworden. Gilead ist eine Stadt von Übeltätern und voller Blutspuren, gleichlauner Straßenräuber und so weiter. Müssen wir jetzt nicht. Schade, eigentlich hatte ich was anderes gesucht. Aber ist ja auch gut. Ich habe wahre Opfer, sogar Brandopfer, und das waren heilige, wichtige Opfer, die auch im Gesetz stehen, aber Gott steht da und sieht, die tun ja, was ich gesagt habe und erfüllen das Gebot, das ich gegeben habe, aus falschen Gründen. Ja. Mir wäre es doch viel lieber, würden sie lieben, würden sie sich investieren in ihren Nächsten, als mir jetzt hier irgendein Barbecue zu machen, dass sie dann selber verdrücken. Ja. Wäre mir doch viel lieber, wenn sie mitfühlen werden, barmherzig sind, weichherzig, für die Menschen in ihrem Umfeld, als als dass sie straight hier ihren Gottesdienst durchziehen. So ein Gott hat eine andere Definition. In Hebräer steht, dass Jesus die letzte Sabbatruhe ist. Von daher, wenn du in Christus bist, dann hast du einen Dauersabbat. So ein die Stelle, die ich eigentlich lesen wollte, aber vielleicht kam es in Jesaja danach noch, wo Gott den Sabbat anspricht, da steht, dass ja, habe ich vergessen. Mein Kopf ist gerade frei. Ist egal. Komm beim nächsten Mal wieder. So ein Der Sabbat ist ein Ruhetag. In 10 Geboten steht, wir sollen diesen Ruhetag ehren. So ein, er ist uns gegeben, wo wir nicht arbeiten sollen. Das heißt nicht, dass wir an dem Tag nicht arbeiten dürfen. So ein, aber es bedeutet, dass wir sehen sollen, und es ist ein Urlaubstag. Laut den 10 Geboten, mehr nicht. Uns geschenkt, wo Gott sagt, so einen Tag in der Woche sollst du haben, wo du nicht deinen Willen hinterherjagst, um reich zu werden. So einen Tag in der Woche sollst du dir eine Auszeit nehmen, wo du nicht das tust, was du immer tust. So, du musst rauskommen aus diesem Alltagstrott. Und wir Christen leben das halt so wie die Juden am Sonnabend, so sonntags in der Gemeinde. Eine Zeit, wo man rauskommt. Jetzt, wo ich vielleicht ohne Schmerzmittel oben im Bett legen würde, so um mich selbst bejammern oder was auch immer, oder vor YouTube mich zuknallen würde oder sonst wie, sitze ich hier unten und denke über Gott nach. Ne, das hätte ich in meinem Alltag jetzt in der Form nicht. Ne? Oder wo du auf Arbeit bist und dich um Leute kümmerst, so versuchst da dein Bestes zu geben oder dir irgendwelchen Schrott in deinen Kopf reinziehst, so in der Schule, so ein den wahrscheinlich eh nie wieder brauchst, so, aber trotzdem musst du halt lernen, damit du eine gute Zensur kriegst und weiterkommst. Ne, so ein, das ist wichtig für uns, damit wir funktionieren. Auch wissenschaftlich gesehen ist es wichtig für uns, dass wir eine Auszeit haben. Ne. So ein Sabbat ist wichtig, aber wenn ich Not sehe, irgendwo an dem freien Tag, den ich habe, so dann hat das absolut nichts mit Heiligkeit zu tun, weil ich sage, nee, kann ich nicht, ist mir heilig für Gott, sondern es ist eher unheilig und unfromm, wenn ich dann nur auf meine Rituale bestehe, um Gott zu gefallen, weil ich dann überhaupt nicht mehr Gottes Willen tue. Ne? Jesus hat versucht, das irgendwie den Leuten klarzumachen, so dass es ist ja nichts falsch dran, wenn wir unser, wie ich es vorhin gesagt habe, unseren Gottesdienst gestalten und durchführen mit allem Ernst. Ne? So wie wir, jeder privat sein Leben halt gestaltet als Gottesdienst für Gott. Mit unseren Ansichten und mit unseren Überzeugungen und Schwerpunkten und so weiter. So. Aber wenn du merkst, dass dein Glaube im Weg steht, so jemand anderen zu segnen, so dann kannst du dir sicher sein, Gott wird das auf keinen Fall gefallen, wenn du dann bei dir verharrst, um dir zu gefallen. Ne? Christus hat uns in Freiheit gebracht, so, die der alte Bund nicht verstehen konnte und nicht schmecken konnte. Und für mich, weil Gott das in den letzten Wochen immer wieder mein Herz prägt durch alle möglichen Verse und Gedanken und Gebete, will ich es normal sagen, es hat mal Mittwoch nur eine Bibelstunde, aber ich würde es gerne auf Band haben, halt auch, so was er mich gerade gelehrt hat und lehrt, ist halt diese Frage, warum will ich heilig sein? So, die er mir immer und immer wieder auf unterschiedlichste Arten gestellt hat. So, und ich hatte nicht wirklich eine große Antwort. Ich hatte erst meine Standardantwort. Naja, weil du Gott bist. Ich soll heilig sein, weil du heilig bist. Um nicht zu sündigen, um offener zu sein, so dass ich mehr sensibel bin für deinen Geist. Um mehr lernen zu können in deinem Wort und da mehr Frucht zu tragen und dann auch mehr Schätze im Himmel zu haben, das war so meine Antwort. Und Gott sagt, warum willst du heilig sein? So, ne? Und ich denke so, was willst du denn jetzt? Das ist doch das, warum oder nicht so. Ne? Und Beim dritten Mal dann hat es den Klick gemacht, so ein, ja, das bringt aber Gott ja nichts. So ein, was nützt es Gott, wenn ich Heiliger bin? So ein, dem Einzigen, den es was bringt, dass ich Heiliger bin und frommer und sauberer und mehr in Gott bin und im Geist so mich ausstreckt nach Gaben. Dem Einzigen, den da was bringt, ist mein Nächster. Also ist für mich meine Antwort, was ist der Sinn, dass ich heilig, einen heiligen Wandel habe, so ein, ja, damit ich mehr Frucht für meinen Nächsten bringen kann. Damit auch er einen heiligeren Wandel hat und seine Seele glücklicher wird. Ne? So ein, vielleicht liege ich auch falsch, vielleicht habt ihr eine andere Ansicht, so ein, aber für mich macht der Rest auch keinen Sinn, weil ich habe mich echt gequält jahrelang, so ein, weil ich wollte Gott gefallen, hatte immer schon Ehrfurcht vor Gott so ein, und seit ich mit ihm gehe und aber irgendwie kommst du ja immer wieder an den gleichen Punkt als Christ, wo du auf dem Boden liegst, wieder gefallen von irgendwelcher Sünde oder Schwachheit oder Hartherzigkeit, wo du dich selber ankotzt und vor Gott sitzt und denkst so, ich bin so ein Wurm, so ein Sünder, so schwach, ich krieg's einfach nicht hin. Ne? Und dann rennst du deinen Lauf weiter, so ein, aber du fällst dir gleich wieder. So ein, ne? Und da macht der Kampf irgendwann dieser Wettkampf, wo du alles gibst und dein ganzes Leben nur darauf einstellst, ins Ziel zu kommen, irgendwann nicht mehr wirklich komplett Sinn. Sondern der Glaube wird leer und du spielst einfach nur noch irgendwas. Ja. Und ich bin Gott dafür echt dankbar, so, weil mir jetzt eine Freiheit geschenkt, so, und die ich vorher nicht in dem Sinne hatte, nämlich jeden gleich zu sehen. Ja, weil keiner halt vor Gott mehr Wert hat, egal ob er frommer ist oder nicht. Wir alle sind gleich viel wert. Es gibt nur jüngere Leute und ältere im Geiste. Und die, die jünger sind, die reifen zum Älteren. Und die, die alt sind, kommen irgendwann zu Christus. So. Von daher bin ich froh, dass wir nicht mehr richten müssen und dass wir uns nicht mehr kasteien müssen und dass wir uns nicht mehr quälen müssen und denken, so gefallen du Gott und dann so ein, sondern ich kann sagen wie Paulus, so ein, ich lasse mir meiner Schwachheit Genüge und das ist mein Ruhm und meine Stärke, weil ich dadurch nämlich die Kraft meines Christus erfahre. Ne? So ein, und dann macht es Sinn, diesen geistlichen Kampf auch zu kämpfen, weil für meinen Nächsten. Weil Gott hat es mir so gezeigt so, und hat mich dann zu Jesaja gefügt, glaube ich, war es auch, oder Hiskia, so ein, wo Gott die Priester, und zuerst die Hirten und dann die Priester bemängelt. Und er guckt auf die Priester und sagt so, ja, die weihen nur sich selbst, die Schafe aber gehen nach da und sind versprengt und so. Und auch die Priester tun nur für ihren Bauch so, um sich zu gefallen, so, aber die Menschen sind ihnen total egal, wofür der Dienst ja eigentlich da ist. So. Ja. Und wo ich dann, was dann mal erkannt habe, ja, es macht Sinn, dass ich mich in Heiligkeit übe und in Gottes Nähe einfach nur, damit ich mehr Zeugnis bin und irgendwie Licht bin, so dass Christus laut wird, um andere zu segnen. Ja. So, es lohnt sich. Und so wie wir es heute gesehen haben, was Gott selber sagt, was ist für mich Fasten und Opfern und Brandopfer und Sabbat und die Gebote halten, so ein es ist, dass ich mich um meinen Nächsten kümmere. Und dazu gehört in erster Linie, sagt Paulus, die in der Gemeinde. Und wenn man das drauf hat, dann kommt die außerhalb der Gemeinde. Weil dann ist man auch Licht genug und die Leute sehen die Liebe Christi. Also lass uns beten. Ja, ich bitte dich, pass auf unsere Herzen weiter auf. Ja, dass wir nicht im Fallstrick und einen falschen Geist nachhängen, so, und dass wir nicht irgendwie einen Tempel bauen, der uns gefällt oder der uns so eingelehrt wurde. Ja, das ist echt schwer, klar zu sehen. Aber ich danke dir, dass du immer reinkommst irgendwie und dass du das Nötigste auch lehrst für die, die dich suchen mit einem Herzen, das wirklich liebt. Ja, du bist unser Gesetz. Und in deiner Liebe wird auch der Wille des Vaters erfüllt und gehalten. Ja, übe uns in dieser Liebe. Öffne uns den Blick, damit wir mehr und mehr Raum kriegen in unserem Inneren für unsere Nächsten, für unsere Brüder und Schwestern und für all die, die auf der Suche sind nach dir. Ja, dass wir unser Leben hier nicht verschwenden und irgendwie ein Bild von dir hinschnitzen, das im Endeffekt nur uns Ehre gibt. Ja, ich will meinen Lohn nicht hier unten, sondern oben bei dir. Gib uns auch die Geduld füreinander, die wir brauchen, um dich zu finden überhaupt in dem Nächsten. Manchmal ist es leicht und manchmal schwer. Ja, bewahr uns vor Religiosität. Und das ist mein Albtraum, irgendwann zu dir zu kommen und zu erfahren, ich war auch nur ein Pharisäer oder ein Schriftgelehrter. Ja, wir wollen dir nah sein und wir wollen dir Anbetung bringen und Lob, das dir auch gebührt. Und ich denke, dass wir so sehr gesegnet werden, wenn wir bereit sind, unser Leben zu verlieren und zu lassen, wenn wir bereit sind, zu geben und loszulassen, wenn wir bereit sind, einfach blind zu vertrauen und nachzufolgen. Ich danke dir für diesen Schatz, den du uns da unten schenkst hier. Ja, lehre uns das in der Ehe und lehre uns das in der Gemeinschaft und auf Arbeit oder in der Schule und ja, auch mit dir im Privaten. Ja, lehre du uns dein Gebot, so dass wir wie David einfach dich erfahren da drin und kennenlernen und erfahren, dass jedes Gebot Liebe ist und Charakter von dir. Ja, danke, dass du für uns bist. Mit uns. Ja, Amen. Ich komme noch ein bisschen beten.